Der Text für heute, den habe ich mir nicht selbst ausgesucht, der ist halt dran. Das ist ein schwieriger Text. Man will versuchen, ein bisschen Licht da reinzubringen, weil Jesus etwas sehr Unangenehmes sagt, mit einem Satz, und dann macht er noch 5 Sätze hinterher, um das ein bisschen, ich will nicht sagen abzumildern, aber Mut zu machen, wie geht man jetzt damit um? Wir sind immer noch in der Bergpredigt. Da waren diese Massen von Menschen, die alle angezogen waren von Jesus, weil er geheilt hat, weil er wunderbar gesprochen hat, weil er sich den Menschen zugewandt hatte. Und als da so viele waren, von überall kamen die, auch aus dem Ausland, Syrien, jenseits des Jordan, also Jordanien, alle waren sie da. Da geht Jesus ja auf den Berg, da setzt er sich da oben hin, da kann man ihn kaum noch sehen, und seine Jünger treten nahe zu ihm heran. Also die, die lernen wollten von ihm, die ihm nachfolgen wollten, die in ihrem Herzen entschlossen waren, dem Lehrer, dem wollen wir folgen, mit dem möchten wir das Leben teilen. Und jetzt hören sie zu. Und da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Das waren das, was wir als die Seligpreisungen kennen. Er hatte 8-mal Jesus gesagt, selig sind oder glückselig sind. Und dieses glückselig, das bedeutete, das ist ein Wort, das immer benutzt wird im Zusammenhang mit dem messianischen Königreich. Das sind die, die teilhaben an diesem messianischen Königreich. Glückselig sind. Also wer hat Teil? Wer gehört zu den Glücklichen, die in mein Reich hineingehen dürfen? Dieses Reich, das Gott durch die Propheten seit Jahrhunderten versprochen hatte. Da kommt der König, der Messias, von meinem Geist ausgerüstet und der wird alles gut machen. Und zu diesem Reich wollten natürlich alle gehören. Sie wollten die Glückseligen sein, die dabei sind. Und dann sagt Jesus ja diese 8 seltsamen Sachen. Ich wiederhole das mal ganz kurz. Glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Weinenden. Glückselig die Niedrigen. Meist mit sanftmütig übersetzt. Aber es ist eigentlich dieser Begriff, das sind die Niedrigen, die keine Rechte haben, die zurückgesetzt sind, die Underdogs, die immer irgendwo hinten anstehen. Ja, alle haben es gut, alle sind dabei, aber einer ist ausgegrenzt. Und da sagt Jesus, glückselig sind diese Niedrigen, die nicht ihre Rechte durchsetzen können, denen man oft Unrecht tut. Glückselig die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit. Glückselig die Barmherzigen. Glückselig die Reinen im Herzen. Glückselig die Friedensstifter. Und dann als letztes, 8, hat er gesagt, glückselig die Verfolgten wegen Gerechtigkeit. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass Gerechtigkeit ein Beziehungsaspekt ist. Es geht da nicht um etwas Moralisches, sondern vom Hebräischen her Gerechtigkeit in der rechten Beziehung zu Gott und in der rechten Beziehung zu Menschen. Und da sagt Jesus, wenn ihr diese rechte Beziehung zu Gott sucht, mit Gott im Reinen sein wollt, mit Menschen im Reinen sein wollt, nach meinen Maßstäben, dann werdet ihr deshalb verfolgt werden. Ihr werdet Probleme kriegen, weil ihr nicht in das System dieser Welt passt. Da geht es um geistliche Stärke in dieser Welt. Da geht es um die, die nie weinen, die immer nur Erfolg haben. Es geht um die, die alles erreichen, die Superleute, die Superfrommen, die Supergewinner. Und Jesus stellt es alles auf den Kopf. So, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Und jetzt, stellt euch vor, jetzt schaut Jesus, also er hatte das ja ganz allgemein noch gesagt. Glückselig die, glückselig die. Das war so allgemein, das betraf jeden, wo er sagte, das sind die Leute, ihrer ist das Königreich des Himmels. Und jetzt schaut er seine Leute an, die da ganz nahe bei ihm sind, die seine Jünger sind oder werden möchten. Und jetzt nimmt er dieses glückselig auf, aber jetzt sagt er was anderes. Er sagt, glückselig seid ihr, glückselig seid ihr, Wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und nur schlecht über euch reden, wobei sie lügen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich da so sitze und ich höre den Herrn, bisher war es ja irgendwie doch interessant, weil man denkt, ja, das ist irgendwie so ganz anders, was Jesus sagt. Eigentlich, ja doch, das spricht mich im Herzen an. Aber was er jetzt sagt, glückselig bist du, wenn sie dich beschimpfen und verfolgen, oh nein, und nur schlecht über dich reden. Was ist denn da so glückselig dran? Jesus, das stimmt doch gar nicht. Traurig bin ich, wenn sie mich beschimpfen. Ziemlich fertig bin ich, wenn sie mich verfolgen. Angst habe ich, wenn sie nur schlecht über mich reden. Herr Jesus, was sagst du denn da? Das gefällt mir aber jetzt nicht. Das macht mir Angst und das mag ich gar nicht. Glückselig seid ihr, ganz persönlich, oder du kann man auch sagen. Glückselig bist du, du bist ein Kind meines Reiches, ein Bürger meines Reiches, einer der Glücklichen meines Reiches, wenn sie dich beschimpfen, also runtermachen, lästern, also blödes Zeug reden, mies über dich reden, auch immer nur schlecht über dich reden oder sogar verfolgen. Also das ist hier so ein Gesamtkomplex, von dem Jesus spricht, so eine Ablehnung. Eine Ablehnung kann viele Formen haben. Das kann mit Worten passieren, das kann mit Taten oder mit Gesten passieren, das kann auch ganz handfest sein, ja, so eine Verfolgung, dass man weglaufen muss. Aber Ablehnung hat viele Gesichter. Nur eins ist klar, Ablehnung ist überhaupt nicht schön, weil das in uns Menschen drin ist. Wir möchten dazugehören, wir möchten ein Teil von dem Ganzen sein. Niemand mag Ablehnung. Niemand möchte ausgegrenzt werden. Niemand möchte das erleben, dass die anderen sagen, dich wollen wir nicht. Und genau das sagt Jesus. Glückselig seid ihr, wenn ihr ausgegrenzt werdet. Und das ist schon ziemlich harter Tobak, was der Herr Jesus hier sagt. Da würde ich ja normalerweise gar nicht drüber predigen, aber es kommt halt jetzt als Nächstes. Ja, erst kommen die 8 Seligpreisungen und dann nimmt er dieses Glückselig wieder auf und wendet es jetzt auf seine Nachfolge an. Oder die, die darüber nachdenken. Will ich wirklich Jesus nachfolgen? Die so an der Grenze sind. Ja, sie haben gehört von Jesus und sie finden das irgendwie gut. Das spricht sie an, es berührt ihr Herz. Sie haben diese Sehnsucht. Aber Herr, wenn du das sagst, oh, das muss ich mir jetzt nochmal überlegen, ob ich dir wirklich nachfolgen will. Weil Jesus sagt ja nichts anderes, dass seine Leute, die Bürger seines Reiches, hundertprozentig Ablehnung erfahren werden. Er sagt, nicht jeder wird das gleiche Maß erfahren. Er sagt auch nicht alle immer in der gleichen Weise. Aber latent, mal mehr, mal ein bisschen weniger, mal verstärkt, mal nur im Hintergrund, irgendein Stück Ablehnung wird es immer geben. Das ist unvermeidbar. Und Jesus weiß, dass das wehtut. Deshalb schiebt er jetzt ja noch ein paar Sachen hinterher, um seinen Jüngern, die jetzt vielleicht geschockt sind, Angst haben, Mut zu machen. Also, schauen wir uns das mal an. Erstmal sagt Jesus, warum diese Ablehnung passiert. Wegen mir. Und das ist ganz wichtig. Wenn sie euch wegen mir beschimpfen und verfolgen und nur schlecht über euch reden, wegen mir, wegen eurer Beziehung zu mir, das ist das. Wisst ihr, diese Welt ist voll von Ablehnung. Immer gibt es irgendwelche Gruppen, die andere wieder ablehnen. Meist lehnt die Mehrheit die Minderheit ab. oder die Starken lehnen die Schwachen ab, die Weißen lehnen die Farbigen ab, die Farbigen lehnen die Schwarzen ab, die Männer lehnen die Frauen ab, die Frauen hacken wieder nach unten zu noch Schwächeren. Irgendwo wird immer abgelehnt und rumgehackt. Deshalb haben wir ein Asylrecht, ja, dass solche Gruppen, die wegen ihrer politischen Überzeugung, wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrer sexuellen Orientierung, was es so alles gibt, verfolgt werden. Die dürfen dann hier hinkommen nach unserem Asylrecht und bekommen Schutz. Aber Jesus sagt, wegen mir, das ist der Grund. Warum werdet ihr abgelehnt? Wegen eurer Beziehung zu mir. Da geht es wieder um Beziehung. Weil ihr diese Beziehung zu mir habt. Nicht, weil ihr besonders fromm seid oder christliche Werte vertretet oder zu dieser oder jener Gruppe gehört, euch so oder so anzieht. Nein, wegen mir. Wegen dieser Beziehung, die ihr zu mir habt. Und wenn sie euch dann beschimpfen und verfolgen und nur schlecht über euch reden, wobei sie lügen, das ist auch wichtig. Wobei sie lügen. Dieser Satz ist ganz wichtig und der steht auch in allen alten Handschriften drin. Deshalb gehört der da rein. Manche meinten, nee, den nehmen wir raus. Das ist nicht ganz, weil Origenes, ein paar andere uralte Kirchenväter das nicht dabei haben. Aber nein, der gehört dazu. Schaut mal, es gibt ja auch Jesus-Jünger, die werden deshalb ausgegrenzt, weil sie sich ziemlich blöde verhalten. Weil sie völlig taktlos auftreten, weil sie arrogant sind, weil sie immer die Nase so hoch haben, weil sie auf andere herabschauen und weil sie sich so selbstgerecht aufführen und weil sie dieses oder jenes machen. Deshalb sagt Jesus, wegen mir und wobei sie lügen, dass dieses schlechte Reden echt kein Hand und Fuß hat, dass es nicht wirklich begründet ist. Denn manchmal gibt es ja solche Vorwürfe. Ja, die Christen, diese Jesus-Leute und die machen das und das. Und da muss man manchmal sagen, hast du schon recht, das ist nicht alles immer so toll. Und da sagt Jesus, wobei sie lügen. Also wenn man schlecht über seine Leute redet, dann indem man lügt. Mir haben so oft nachgesagt, der klaut aus dem Klingelbeutel. Das war nur ein so eine Sache. Ja, ja, der bedient sich immer aus dem Klingelbeutel. Deshalb kann er den T4 fahren. Ja, dass das eine uralte Karre war und dass ich die Geschenke gekriegt habe. Aber der klaut aus dem Klingelbeutel. Ja, das war der Jesusmann. Ja. Wenn sie dich verfolgen, beschimpfen, weil du so ein Jesusmann bist. Dachte mir gestern noch jemand. Ja, der und der. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist immer dieser Jesusmann. Ja, ist gut. Ja. Also nicht, weil du taktlos bist, nicht, weil du so dich blöd verhältst oder so, ja. Arrogant oder sonst was bist. Sondern, wobei sie lügen. Das sind so zwei Einschränkungen. Wegen mir und wobei sie lügen. So, und jetzt fängt Jesus in den nächsten 5 Versen, baut er seine Jünger wieder auf. Also das ist immer ein Schocker. Das kann man auch nicht kleinreden. So wie Jesus in dieser Welt abgelehnt wurde, klar hatte der viele Leute, die begeistert waren, zumindest eine Zeit lang. Aber ihr wisst ja, wie das alles aufgehört hat. Selbst in Nazareth wollten sie ihn von der Klippe stürzen. Ja, seine Verwandten sagten, der ist durchgedreht, durchgeknallt, er hat den Verstand verloren. Andere sagten, der Mann ist besessen, der kommt hier im Namen des Teufels. Ja, und am Ende haben sie ihn gekreuzigt. Ja. Und wie war das denn? Die Römer haben ihn gekreuzigt, ja. Aber wer hat ihm denn all die Jahre so viel Druck gemacht, dem Herrn? Wer hat ihn denn beschimpft? Wer hat denn nur schlecht über ihn gesprochen? Wer hat ihm denn das Leben schwer gemacht? Das waren doch die Superfrommen. Das waren die hauptsächlich Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die kamen immer mit der Bibel. Und die, die haben ihn so abgelehnt und die haben ihn so ausgegrenzt und da haben die ihn so immer runtergemacht. Und das passiert, weil Jesus nur ein Anliegen hatte. Ich will tun, was der Vater mir gesagt hat. Und ich will in dieser ungetrübten Beziehung zum Vater bleiben. Und deshalb hat er auch kein Blatt vor den Mund genommen. Deshalb hat er sich nicht kompromittieren lassen, also verdrehen. Er ist dem Vater treu geblieben. Und er hat getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und so sagt Jesus, ja, Verfolgung, Ausgrenzung, Schwierigkeiten, Probleme wird es geben. Aber denken wir nicht, die kommt immer nur von außen, von den bösen Römern. Die kommt leider ganz oft von den Frommen. Und es hat zu tun mit dem Verlangen, ich möchte Jesus dir von Herzen folgen. Ich will diese Beziehung zu dir. Ich will deinen Weg gehen. Ich will tun, was du mir sagst. Und ich will in Gerechtigkeit, in wahrer Beziehung zu den Menschen leben, so wie du das gesagt hast. So, als erstes sagt Jesus ein Befehl. Es ist der erste Befehl, das erste Gebot, was er hier sagt, in der Bergpredigt. 10 Gebote, da geht es ja immer nur, tu dies, tu das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater, Mutter ehren, du sollst dir kein Bild machen, was man alles machen soll. Jetzt sagt Jesus, was wir machen sollen. Erstes Gebot, freut euch und jubelt. Kann man schlecht machen, nicht? Aber finde ich interessant. Herr, das Erste, was du sagst, so, erst sprichst du immer nur von Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen, Beziehung zu dieser Welt. Und das ist so, jetzt ist, was ich von euch erwarte. Freut euch und jubelt. Freut euch, nicht nur eine normale Freude, er packt noch eins drauf. Freut euch und jubelt. Das ist eine ganz tiefe, innere Freude. Die kommt tief aus dem Herzen. Warum? Und er sagt da warum. Weil euer Lohn groß ist im Himmel. Ich hätte ja gerne jetzt schon Lohn. Aber wenn du Lohn im Himmel haben willst, wenn du bei Gott gut ankommen willst, das ist halt noch etwas für die Zukunft, dann ist Ausgrenzung, Ablehnung in einem gewissen Maß nicht vermeidbar. Deshalb freut euch. Wenn du merkst, ja, irgendwie gehöre ich nicht mehr so voll dazu. Die sind irgendwie noch nett, die Leute, aber irgendwie gehöre ich da nicht mehr. Sie sind ausgegrenzt. Ein bisschen abgelehnt. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass du auf einem guten Weg bist. Es geht nicht anders. Freu dich und jubel. Wie erkenne ich, dass ich bekehrt bin? War mal so eine Frage. Ja, was muss ich machen? Das ist mal ein Zeichen, dass du merkst, du bist auf einem guten Weg. Du bist beim Herrn angekommen. Du wirst ein Stück, eine andere Form von Ablehnung erleben, die du so noch nicht erlebt hast. Das ist nicht immer gleich, das ist nicht immer in derselben Stärke, aber in irgendeiner Form wird es kommen. Als ich mich bekehrt habe, haben meine Eltern zuerst gesagt, der ist verrückt geworden, der ist jetzt bei einem Hare Krishna. Meine Mutter war am Weinen, mein Vater sagte, du kriegst keinen Pfennig mehr von mir und gar nichts, da war schon übel. Ne? Und das, ja, so, naja. Irgendwas wird kommen. Und daran merkst du, du bist auf einem guten Weg. Freu dich und juble. Ja. Als ich vor einer Zeit in Äthiopien meine letzte Unterrichtsstunde machte, da stand ein Mann hinterher auf, kam zu mir, sagte, ich heiße Mohammed Scheich, also ein großes Tier bei den Muslimen, hatte sich bekehrt und das Erste, was er erlebt hatte, dass die Kollegen sagten, du packst jetzt deine Sachen oder wir machen dich hier tot. Da konnte er wissen, ich bin angekommen, ja. Aber der war fröhlich, ein fröhlicher Mensch. Der freute sich so über die Lehre Jesu. Wow, ich verstehe, super. Ist eine Freude, die kannst du nicht machen, auch wenn Jesus sagt, freu dich. Aber es zeigt dir mal, in welche Richtung geht das. Ja, freu dich, ist ein guter Weg. Und guck mal, genau so haben sie nämlich vor euch die Propheten verfolgt. Das waren die Leute, das fängt schon an mit Kain und Abel. Ja? Wer im Namen Gottes in dieser Beziehung zu Gott steht und Abel wollte Gott gefallen, den haben sie gleich tot gemacht. Von seinem eigenen Bruder. Und so geht das weiter. Ja? Das ist normal. Das geht nicht anders. Da seid ihr in guter Gesellschaft. Euer Lohn ist groß im Himmel. Ich weiß das, dass es so ist. Und ich weiß, dass es weh tut. Und ich weiß, dass das schmerzhaft ist. Und ich weiß auch, dass ihr Angst habt. Und dass man das am liebsten irgendwie vermeiden will. Aber es geht nicht anders. Ich werde euch lohnen. Es lohnt sich. Ihr seid nicht die Einzigen. Ihr seid in guter Gesellschaft. Und dann schiebt Jesus noch zwei Sachen dahinterher. Er sagt, ihr, und das betont er, ne? Nicht glückselig seid ihr, dieses ihr nimmt er. Und ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Was ist das denn? Salz ist einerseits etwas Wertvolles. Früher wurden Menschen mit Salz bezahlt. Also wer in der Armee diente und so, der bekam seinen Lohn und das war so ein Sack mit Salz. Salär hieß das in Schweiz. Oder im Englischen Salary. Das kommt daher, Salz. Man wurde mit Salz bezahlt, wertvoll. Ihr seid das Salz der Erde, wertvoll. Salz ist auch ein Gewürz. Ohne Salz schmecken die Kartoffeln nicht. Ohne Salz schmeckt gar nichts. Ohne Salz ist alles fade. Ihr seid das Salz, ihr bringt den Geschmack rein. Und Salz ist konservierend. Da hast du so einen dicken, ja, so ein Schweinebein. Ja, spanisches Schwein, Iberio-Schwein. So, und dann ist dann dieses Bein und damit das Ding nicht fault, wird da Salz reingerieben. Richtig schön überall das Salz rein. Und das Salz macht's haltbar. Wenn das Salz nicht da wäre, würde alles vergammeln. Es würde verfaulen, es würde stinken, es würde kaputt gehen. Und das ist, was Jesus sagt. Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr müsst das Salz werden. Müht euch, Salz zu sein. Nein, ihr seid es. Dadurch, dass ihr zu mir gehört, werdet ihr nicht nur ausgegrenzt, aber ihr seid auch das Salz der Erde. Das Salz der Erde. Wo das Salz ist, da wird es nicht verfaulen. Diese Erde ist auf so einem Prozess zu verfaulen, kaputt zu gehen, zerstört zu werden, unterzugehen. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz. Paulus sagt das mal an anderer Stelle so, im 2. Thessalonicher, da hatten die Christen Angst und sagten, oh, der Tag des Herrn ist schon da, das Ende ist schon da, es geht schon los. Paulus sagt, lasst euch nicht verrückt machen. Solange ihr da seid, kann der Mensch der Ungerechtigkeit, der Mensch der Sünde nicht offenbar werden. Er spricht von dem Ende der Welt, er spricht von dem Antichristen, all diesen Dingen. Erst wenn ihr weg seid, wenn das Salz weg ist, ihr haltet das auf, erst dann kann es losgehen. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist eine wichtige Aufgabe. Allein dadurch, dass man da ist. Da hat man noch gar nichts gesagt und gar nichts gemacht, aber du bist da. Und so hat Jesus sein Salz überall auf dieser Erde verteilt und sagt, ihr seid dieses Salz. So, pass mal auf, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, wenn es fade wird, kann man es wieder salzig machen? Nein, Salz muss salzig sein und salzig bleiben. Wenn es fade geworden ist, nicht mehr salzig, dann kannst du es gleich rausschmeißen. Und dann können die Leute drüber latschen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn Christen, also Jesus-Nachfolger, versuchen, diese Ausgrenzung ja, zu umgehen, indem sie sich versuchen, irgendwie anzupassen, so anzupassen, dass sie in keiner Weise mehr auffallen. Dann sind sie zwar nicht mehr ausgegrenzt, aber sind auch nicht mehr salzig. Und das macht keinen Sinn, sagt Jesus. Dann kann ich sie gleich raustun aus meinem Königreich. Da können die Leute drüber trampeln. Das merkt man gar nicht mehr, dass das meine Leute sind. Und das ist ja etwas, was wir immer wieder versuchen. Uns so anzugleichen, assimilieren nennt man das, dass da, ja, genauso ist wie alle anderen. Dass diese Beziehung zu Jesus so verwässert wird, dass jetzt nur noch irgendwie was Allgemeines, Frommes übrig bleibt. Und da sagt Jesus, macht keinen Sinn. Ihr seid Salz der Erde. Das ist nötig. Das ist gut. Das ist wertvoll. Das ist so geplant. Das muss so sein. Das macht Sinn. Und dann geht er weiter und sagt, und ihr seid auch das Licht der Welt. Nicht Licht der Erde, Licht der Welt. Welt, das ist die Gesellschaft, das sind die Menschen um uns herum. Ihr seid Licht. Er sagt nicht, ihr müsst Licht werden. Ihr seid Licht. Du leuchtest. Wie kommt denn das Licht hinein? Wie wird es denn angemacht? Ja, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt, wird er von Neuem geboren. Der Geist Gottes wohnt in ihm. Und er bringt das Licht Gottes hinein ins Herz und es leuchtet. Das kannst nicht mit diesen Augen sehen. Und wenn ich jetzt am Dani ein bisschen mal lecke, ja, könnte ein bisschen salzig sein, wenn er geschwitzt hat vielleicht. Aber er hat geduscht heute Morgen, also da merke ich nichts. Ne? Dachte meine Tochter zu ihm, du bist so süß. Leckt er dann? Er ist gar nicht süß. Ja, das ist Salz und Licht, das kannst du nicht sehen, nicht schmecken. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist etwas Geistliches, was tatsächlich da ist. Ihr seid Kinder des Lichts. Früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr kennt diese Verse. Ihr seid Licht dieser Welt. Es gibt Orientierung. Es zeigt die Richtung, in Richtung zur Wahrheit. Ihr seid dieses Licht. Alleine dadurch, dass ihr in der Beziehung zu mir lebt. Da braucht man gar nichts machen. Und das ist so gewollt vom Herrn. Wir versuchen ja oft, das Licht nicht so sichtbar werden zu lassen, ziehen uns oft lieber zurück. Ja? Tür zu, Fenster dicht, da sind die Christen dann nur für sich, damit sie diese Ausgrenzung nicht so erleben. Aber Salz muss rein in die Gesellschaft, hinein. Licht muss leuchten. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, die wird man sehen. Das lässt sich nicht verbergen. Ja, da siehst du von weitem, ah, da sind Lichter. Ja, da ist die Stadt. Das sieht man. Und jemand, der ein Jesus-Nachfolger ist, der diese Beziehung zu Jesus hat, das wird man merken. Das lässt sich nicht verbergen. Da brauchst du gar nicht reden. Da brauchst du dir gar nicht einen großen Aufkleber machen. Jesus lebt oder so. Wenn du deine Jesus-Beziehung lebst, wirklich, als jemand, der seine geistliche Armut vor den Herrn bringt, als jemand, der seine Tränen wirklich vor dem Herrn ausschüttet, jemand, der auch seine Erfahrung von Niedrigkeit, von Zurückgesetztheit mit dem Herrn bespricht, einer, der barmherzig ist, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, der ein ehrliches Herz hat, ein Friedensstifter, einer, der gerecht lebt und deshalb auch Schwierigkeiten kriegt, das lässt sich nicht verbergen. So wie man eine Stadt auf dem Berg, die siehste. Und du zündest doch nicht ein Licht an, eine Lampe, um sie dann unter einen Eimer zu stellen, oder? Wofür machst du ein Licht an? Also die haben ja damals keine LED-Lampen und so gehabt. Die haben ein Öllämpchen gehabt, das haben sie angezündet. Da war so eine kleine Funzel. Und damit man es ordentlich sehen kann, haben sie das auf einen Ständer gemacht, einen Lampenständer. Und wenn das Licht oben war, dann hat es für alle im Haus geleuchtet. Das ist der Sinn von Licht. Also, ihr lieben Nachfolger, hab keine Angst. Versuch dich nicht der Welt anzugleichen, damit man dich nicht ausgrenzt. Versuch dich nicht zu verstecken. Ich hab euch angezündet, sagt Jesus. Ich habe Licht reingegeben, damit die anderen das sehen sollen. So. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Gott gibt Licht hinein in seine Nachfolger. Warum? Damit sie auffallen? Ja, damit das Licht leuchtet vor den Menschen, damit die das sehen, damit sie Orientierung bekommen. Was sehen sie denn da? Na, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da wollen wir noch mal einen Moment drüber nachdenken. Also, das Licht leuchtet. Was passiert jetzt? Wir haben ja gesagt, es ist kein Licht, das er mit den Augen sieht. Was leuchtet denn da? Was leuchtet denn da eigentlich? Sie sollen eure guten Werke sehen. Aha. Das hat etwas mit dem Verhalten zu tun. Nun, was sind denn gute Werke? Typisches Pfadfinderbeispiel, der Oma über die Straße helfen. Ja. Jesus sagt ja jetzt nicht hier, welche guten Werke. Aber ich habe gedacht, was hat Jesus denn gerade vorher erklärt? Die 8 Seligpreisungen. Da ging es um Beziehung, Gottes Beziehung und Beziehung zu den Menschen. Ein gutes Werk. Schaut mal zum Beispiel der Sünder, der da steht und sich an die Brust klopft, nicht wagt aufzuschauen und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war ein gutes Werk. Neben ihm stand der gerechte Pharisäer und oh Herr, ich danke dir, laut gebetet, na lange, ich danke dir, dass ich nicht so bin und so und so und so und ich bin gerecht und toll und Dankeschön. Ja. Das gute Werk, das war der Arme im Geist. Und wenn wir so leben, ja, das hat was mit Bescheidenheit vor dem Herrn, das ist eine Gottesbeziehung. Menschen, die weinen, die ihre Tränen vor Gott bringen. Ja, es gibt eine Menge Tränen in dieser Welt. Aber dein Werk ist, wenn Menschen sehen, was macht denn sie? Was macht sie denn mit ihren ganzen Tränen? Heult sie den anderen ja, die Ohren voll? Oder merkt man, sie hat da eine andere Quelle, wo sie ihre Tränen hinbringt. Und man merkt, da wird jemand getröstet. Wir müssen ja in dieser Welt nicht die tollen Superhelden spielen, wo alles immer glatt geht. Das ist kein gutes Werk. Aber wenn andere merken, hier ist jemand, der auch durch Leiden geht, aber der tiefe Gottesbeziehung hat und tiefen Frieden bei Gott findet. Das. Menschen, die ein ehrliches Herz haben, die reinen im Herzen, Friedenstifter, Barmherzige. Das hat was mit der Beziehung zu Menschen zu tun, mit der Beziehung zu Gott. Und wenn das stimmt, wenn wir das leben, dann sind gute, das sind die guten Werke, das ist automatisch. Wir verkürzen das oft auf bestimmte Handlungen. Aber Menschen sollen an uns sehen können, wie wir mit Gott und Menschen leben. Und da sollen sie was sehen? Sie sollen euren Vater im Himmel sehen. Hier ist übrigens zum ersten Mal, dass der Herr Jesus das so sagt. Euer Vater im Himmel. Das hat er noch nie gesagt. Das steht auch im ganzen Alten Testament noch nie. Euer Vater im Himmel. Ja, der große Gott, der Gott des Himmels, der Allmächtige, der Ewige, der große Herr, der Gott aller Götter, Herr aller Herren, das kennen wir alles. Aber Gott, euer Vater im Himmel, zum ersten Mal. Was ist das für ein Trost? Ich habe einen Vater, einen Papa im Himmel und der Papa ist da. Und an unserem Leben, dass Menschen das sehen können, dass wir einen Vater im Himmel haben, das sollen sie sehen und euren Vater im Himmel preisen und erkennen, das muss doch ein wunderbarer Gott und Vater sein. Versteht ihr? Das ist das Licht und das soll leuchten. Dafür hat Jesus uns gemacht, er hat Licht hineingegeben, hat diese Beziehung möglich gemacht. Das leuchtet. Das ist wie Salz, das bewahrt diese ganze Erde. Es hat eine würzende, bewahrende, wunderbare Kraft. Da gibt es Lohn im Himmel, ja. Da sind wir in guter Gesellschaft. Aber unvermeidbar, ihr werdet auch ausgegrenzt werden. Das tut ein bisschen weh, ist zum Glück nicht immer gleich schlimm, aber das ist so. So, jetzt haben wir also die nächsten 6 Verse ausgelegt. Ich hoffe, dass euch das nicht nur Angst macht, sondern auch ein Stück Orientierung gibt und tröstet. Und sagt, ja, Herr, da muss es wohl so sein. Ja? Wie wenn ein Kind, es hat, sagen wir mal, einen Splitter in der Hand. Ja? Es schreit wie am Spieß und du musst das jetzt mal da rausholen mit einer kleinen Nadel oder so. Ah, das tut weh. Und was sagst du? Pass mal auf, das tut jetzt einen Moment weh. Aber danach wird's gut. Das geht nicht anders. Da müssen wir jetzt durch. Danach wird's besser. So ist das.